Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter mit der Betrachtung des ersten Chronikbuches. Das darin behandelte Thema der Genealogien und Stammbäume ist ein recht trockener Stoff, doch findet sich beim näheren Hinsehen darin viel Lehrreiches. Man könnte es auch so ausdrücken, das vorherrschende Thema in den Büchern der Chronik ist die Fortentwicklung der gesamten Menschheit, und zwar der Menschheit in ihrem Verhältnis zu Gott. Das wird im 11. und 12. Kapitel nun konkret ausgeführt am Beispiel Davids und seiner Leute. Nun kommen wir zum dritten wichtigen Abschnitt des ersten Chronikbuches, die Herrschaft Davids. Die ersten 9 Kapitel haben von den bemerkenswerten Genealogien berichtet. Der zweite Abschnitt, der aus nur einem Kapitel besteht, handelte von der Herrschaft König Sauls. Aus Gottes Sicht hat dieser König längst nicht so viel Aufsehen erregt, wie die meisten Menschen seiner Zeit gedacht haben. Er konnte Gott nicht wirklich beeindrucken. Der Herr bringt im ersten Buch der Chronik einen Bericht über seinen Tod und über die Gründe, die dazu geführt haben, dass er auf diese Weise starb. Von den Verdiensten Sauls dagegen erfahren wir nichts. Nun kommen wir zu dem Teil, der sich mit der Herrschaft König Davids auseinandersetzt. Als erstes erfahren wir in Kapitel 11 und 12 von den sogenannten Helden Davids. Dann in Kapitel 13 bis 16 wird von David und der Bundeslade berichtet, anschließend in Kapitel 17 von David und dem Tempel, danach von Davids Kriegen in Kapitel 18 bis 20. Es folgt in Kapitel 21 der Bericht von Davids Sünde, die darin bestand, die Menschen zu zählen. Und in den Kapiteln 22 bis 29 schließlich ist von Davids Vorbereitung und Organisation für den Bau des Tempels die Rede. Der Rest dieses Buches handelt von David und seiner Herrschaft. Tatsächlich führt uns die Genealogie der ersten Kapitel hin zu David und dann weiter zum Geschlecht Davids, zu seinen Nachkommen also. Das zweite Chronikbuch berichtet dann ausführlich über die Nachfahren Davids. Das Nordreich wird in dieser Darstellung der Chronikbücher fast nicht beachtet und erwähnt, da es in der Hinsicht rebelliert hatte, indem es sich von der Herrschaft der Familie Davids zurückzog. Es ist wichtig festzustellen, dass Gott sich immer wieder zu speziellen Dingen im Leben Davids äußert, indem er einiges betont und anderes wiederum herunterspielt. Sie haben beispielsweise gerade gehört, wie ich das 21. Kapitel Davids Sünde genannt habe. Das Kapitel hat aber nichts mit seiner Sünde mit Batseba zu tun, einer Sünde, die uns meistens schnell in den Sinn kommt, wenn wir von David sprechen. Stattdessen hat hier Gott seine Sünde, die Menschen zu zählen, schriftlich dokumentiert. In Gottes Sicht war dies die größte Sünde Davids. Ich denke, dies enthält auch eine wichtige Botschaft für uns. Viele Christen heben bestimmte Dinge als Sünde hervor, während andere Dinge ihrer Meinung nach überhaupt keine Sünden sind. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann werden wir erkennen, dass wir einige falsche Vorstellungen in Bezug auf Sünde hatten. Die Sünde, bei der wir dachten, dass es eine schwerwiegende Sünde sei, war unter Umständen gar keine. Und das, was wir klein und unwichtig genannt haben, kann in Gottes Augen sehr wohl als Sünde bezeichnet werden. Im Hinblick auf Davids Sünde mit Batseba konnte jeder in seinem Leben mit dem Finger auf ihn zeigen. Gott hat ihn für diese Sünde auch bestraft. Es war demnach eine schreckliche Sünde. Gott hat ihm jedoch dann vergeben, nachdem David vor Gott seine Schuld eingestanden hat. Auch wenn diese Sache mit dem Zählen der Menschen für uns etwas Unwichtiges erscheint, müssen wir nun erfahren, dass sie für Gott offenbar sehr wichtig war. Wir werden auch erfahren, warum dies so war. Wir alle sollten durch dieses Beispiel eine andere Perspektive darüber bekommen, was Sünde in Wirklichkeit ist. Wir müssen zum Beispiel erkennen, dass Sünde nicht nur eine Tat ist, also etwas, das wir tun oder nicht tun, sondern dass auch Gedanken und Absichten ebenfalls Sünde sein können. Wir müssen dazu das Wort Gottes, die Bibel, studieren, um Gottes Verständnis von Sünde zu verstehen. Das 11. Kapitel aus dem ersten Buch der Chronik beginnt mit folgenden Worten: Und ganz Israel sammelte sich bei David in Hebron und sprach: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. 1. Chronik 11, Vers 1. Möglicherweise erinnern Sie sich an den Bericht in den Samuel-Büchern. Er deckt den Teil der Geschichte ab, der uns von Davids siebenjähriger Herrschaft über die zwei südlichen Stämme Juda und Benjamin berichtet. Hebron war zu der Zeit seine Hauptstadt. All dies wird so in den Chronikbüchern nicht erwähnt. Warum ist das so? Das hat damit zu tun, dass Gott Israel betrachtet als eine Nation mit 12 Stämmen. Aus Gottes Sicht wurde David erst dann König, als er König von ganz Israel wurde, als die 12 Stämme Israels ihn als König annahmen und sagten, wir sind deine Brüder von deinem Gebein und Fleisch. Weiter mit Vers 2. Schon damals, als Saul König war, führtest du Israel aus und ein. Und der Herr dein Gott hat zu dir geredet, du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst sein über mein Volk Israel. In diesem Fall wird die Hand Gottes erkennbar. David wird nicht zum König ernannt, bis die Menschen ihn als Gottes Wahl akzeptieren. Dies geschah aber erst 7 Jahre, nachdem seine Herrschaft über Juda und Benjamin begonnen hatte. In Vers 3 heißt es dann, und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron. Und David schloss einen Bund mit ihnen in Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel nach dem Wort des Herrn durch Samuel. Nun wird David zum König über alle 12 Stämme gesalbt. Aus Gottes Sicht beginnt Davids Herrschaft also erst jetzt. Vers 4 lautet, und David und ganz Israel zogen hin nach Jerusalem, das ist Jebus, denn die Jebusiter wohnten dort im Lande. David hat dann das noch nicht eroberte Land besichtigt. Ich nehme an, dass er das Land zuvor bereits gründlich ausgekundschaftet hatte und es besser kannte als die Spione, die von Josua einst ausgesandt worden waren. Er wusste sehr viel über das Land. Er hatte beschlossen, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels werden sollte. Hier sollte der Tempel gebaut werden. David und eben Gott hatten diesen Ort dazu erwählt. Im biblischen Wort Gottes steht sehr viel über die Stadt Jerusalem. Natürlich ist es nicht das Jerusalem, das wir heute kennen. Viele von Ihnen mögen bereits einmal in Jerusalem gewesen sein oder haben Bilder aus dieser Stadt gesehen. Die Ausgrabungen der letzten Jahre haben ergeben, dass die Stadtmauer früher in entgegengesetzter Richtung zur heutigen Mauer gebaut war. Die Stadt Davids lag unterhalb der heutigen Altstadt und die Menschen sahen also immer zum Tempel hinauf. Später, als man die Mauern versetzte und oben auf dem Berg Zion, ja noch weiter oben aufbaute, konnte man auf den Tempelbereich hinabschauen. So ist es heute. Ein Großteil der Stadt Jerusalem liegt heute oberhalb des Tempelbereiches. Dieser Tempelbereich befindet sich auf dem in der Bibel erwähnten Berg Moria, der sich wie ein Gebirgskamm durch das heutige Jerusalem zieht. Diesen Ort wählte David aus. Außerhalb der antiken Mauer auf diesem Kamm liegt Golgatha, die sogenannte Schädelstätte, wo Jesus gekreuzigt wurde. Weiter mit Vers 5. Und die Bürger von Jebus sprachen zu David, du wirst nicht hereinkommen. David aber eroberte die Burg Zion, das ist Davids Stadt. David eroberte die schon bestehende Burg Zion. Dort baute er seinen Palast. Der Berg Zion war für David sehr wertvoll. Vers 6. Und David sprach, wer die Jebusiter zuerst schlägt, der soll Hauptmann und Oberster sein. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. Joab ist der wichtigste Mann unter der Dienerschaft Davids gewesen. Er hat David beraten und war sein wichtigster militärischer Führer. Er gehörte zu denen, die als Helden Davids bezeichnet werden. An anderer Stelle wurde schon etwas von seinen Leistungen berichtet, als er zuerst zu David kam. Es waren Berichte darüber, wie er die Armee geführt und wie er für David gekämpft hatte. Dieser Mann erhielt die Ernennung zum Hauptmann. Heute würde man ihn wohl den Verteidigungsminister aus der Zeit Davids nennen. Er war der Kommandant über die Armee, die Kriegsmarine und über alles, was sie sonst noch hatten. Für all dies trug Joab die Verantwortung. Wir kommen zu Vers 7. David aber wohnte auf der Burg, daher nennt man sie Stadt Davids. Tatsächlich liegt die Stadt Davids auf dem Berg Zion. Offensichtlich wurde hier der Palast Davids errichtet. David liebte diesen Berg Zion. Vers 8 lautet, und er baute die Stadt ringsum, vom Millo an rundumher. Joab aber stellte die übrige Stadt wieder her. Joab war nicht nur für Davids Militärangelegenheiten verantwortlich, sondern war auch zuständig für das städtische Wiederaufbauprogramm. Ein vorläufiges Fazit zieht Vers 9. Und David nahm immer mehr zu an Macht, und der Herr Zebaoth war mit ihm. David machte aus Israel ein großes Königreich und übte einen starken Einfluss in der Welt drumherum aus. David legte die Grundlagen, auf denen sein Sohn Salomo der Welt seiner Zeit ein Zeugnis sein konnte. Nun kommen wir im ersten Chronikbuch zur Liste der Helden Davids. Die Helden Davids sind jene Männer, die in der Zeit seiner Ablehnung zu ihm kamen. Jetzt, nach Davids Beförderung zum König über ganz Israel, werden diese Männer ebenfalls befördert. Es gibt hier eine Begleiterscheinung, die wir nicht übersehen dürfen. Heute ruft der Herr Jesus Christus Menschen zu sich. Es sind seine Helden. Und die heutigen Tage, sie sind die Tage, in denen Christus abgelehnt wird. Seine eigenen Leute haben gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Noch hat er seine Position auf dem Thron, als König der Könige und Herr der Herren, nicht in Anspruch genommen. Auch David war ein Mann, der abgelehnt wurde, selbst wenn er jetzt zum König von Israel ernannt worden ist. Saul regierte ja noch immer. Gott hat ihm jede Möglichkeit gegeben, sich mit ihm auszusöhnen, aber er tat dies nicht. In all diesen Jahren musste David immer wieder fliehen. Es war die Zeit seiner Ablehnung. Trotzdem kamen von überall Männer zu ihm, die sich unter sein Kommando stellten. Sie wurden zu Davids Helden. In unserer heutigen Zeit wird Christus von der Welt abgelehnt. Ich muss mich hier nicht bemühen, um Ihnen dies zu beweisen. Wenn wir das nicht erkennen, dann erkennen wir nichts. Sie und ich leben in einer Zeit, in der Christus abgelehnt wird. Trotzdem beruft er in dieser Zeit Menschen, die seinem Namen nachfolgen. Er ist heute unser Erlöser, unser Herr und Meister. Wir werden warten müssen, bis er das Königtum erlangt hat. Dann, so wird uns gesagt, werden wir mit ihm herrschen. Da unser Herr abgelehnt wird, verstehe ich nicht, dass einige Christen immer wieder versuchen, die beliebtesten Menschen ihrer Stadt zu werden. Das ist nicht möglich. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, da die Welt ihn hasste, wird sie uns auch hassen. Wenn sie heute in der Welt beliebt sind, dann sollten sie sich genau betrachten. Der 1965 verstorbene Pastor Dr. Bob Schuler sagte häufig, ich schätze einen Menschen nicht nach den Freunden ein, die er hat, sondern nach seinen Feinden. Wenn sie die richtigen Feinde haben, dann ist das in Ordnung. Und ich denke, das gilt auch für sie, wenn sie wahrhaftig an den Herrn Jesus Christus glauben. Dann werden die Anhänger des Teufels ihre Feinde sein. Wir leben in dem Zeitalter, in dem Christus abgelehnt wird, und er ruft sich seine Helden zusammen. Die drei heldenhaftesten Männer waren die gewesen, die David Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem gebracht hatten. Es ist eine erstaunliche Geschichte, die ab Vers 15 berichtet wird. Und drei aus den 30 Helden zogen hinab zum Felsen zu David in die Höhle Adullam. Aber das Lager der Priester lag in der Ebene Rephaim. David aber war in der Bergfeste. Und die Wache der Philister war damals in Bethlehem. Und David gelüstete es, und er sprach, »Wer will mir Wasser zu trinken geben aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem?« Da brachen die drei in das Lager der Philister ein und schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und trugen's und brachten's zu David. Er aber wollte es nicht trinken, sondern goss es aus für den Herrn als Trankopfer und sprach, »Das lasse mein Gott fern von mir sein, dass ich solches tue, und trinke das Blut dieser Männer, die sich der Gefahr ausgesetzt haben. Denn sie haben das Wasser unter Lebensgefahr hergebracht.« Darum wollte er es nicht trinken. Das taten die drei Helden. 1. Chronik 11, Vers 15 bis 19. David ist in Bethlehem aufgewachsen. Es war seine Heimatstadt. Am Eingang der Stadt befand sich ein Brunnen. David war häufig mit seinen Schafen dort gewesen. Wenn er durstig nach Hause gekommen war, hielt er am Brunnen an, um zu trinken. Nun versteckte sich David vor den Philistern und konnte nicht zu diesem Brunnen gehen. Er sagte, »Ich würde so gerne von dem Wasser aus diesem Brunnen trinken.« Es war nur ein Wunsch, kein Befehl. Diese drei Männer durchbrachen die Reihen der Philister, holten das Wasser und brachten David davon. Interessant ist, dass er nicht von dem Wasser trank. Stattdessen brachte er es Gott als Trankopfer dar. Es ist möglich, einige Anklänge an Jesus Christus in diesem Ereignis zu entdecken. Jesus wurde ja in Bethlehem geboren. Er ist für mich dieses Wasser aus Bethlehem, das Wasser des Lebens. Im Laufe der Jahrhunderte haben viele der Helden Jesu Christi einer durstigen Welt dieses Wasser gebracht. Ich denke besonders an David Livingstone in Afrika, Adoniram Judson im südlichen Asien, Henry Martin auf dem indischen Subkontinent und andere Missionare aus der Vergangenheit. Dann sind da noch die vielen Missionare unserer Zeit. Ich habe sie in Mexiko, Südamerika, Afrika, Asien und Europa besucht. Sie sind es, die alles verlassen haben, um die Grenzen zu durchbrechen, damit sie das Wort Gottes einer durstigen Welt bringen können. Der Herr beachtet sie, und sie gehören zu diesen Helden dazu. Ist Ihnen aufgefallen, wie die Männer Davids nur auf dessen Wunsch hin reagiert haben? Niemals hätte er einen gleichlautenden Befehl gegeben. Nichtsdestotrotz hat unser Herr uns befohlen, das Wasser des Lebens in die ganze Welt zu bringen. Und was haben wir damit gemacht? Befolgen wir seine Befehle? Passen Sie auf, was David mit dem Wasser tat, das unter solch einem Risiko zu ihm gebracht wurde. David war nicht selbstsüchtig. Kein Wunder, dass seine Männer ihn liebten. Sie waren bereit, für ihn zu leiden, weil er mit ihnen litt. Er wollte nicht von dem Wasser trinken, da seine Männer gerade nichts zum Trinken hatten. Er zog es vor, das Leid mit ihnen zu teilen. In Psalm 22, Vers 15 steht ein Wort, das der Herr Jesus Christus sagte, als er am Kreuz starb. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Er hat sein Leben wie Wasser auf den Boden ausgeschüttet. Er nahm seinen Platz hier auf der Erde ein, als wäre er einer von uns. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, heißt es in Jesaja 9, Vers 5. Er nahm unsere Hölle auf sich, damit wir seinen Himmel mit ihm teilen können. Und wenn wir von ihm entlohnt werden sollen, dann müssen wir auch zum Opfer bringen für ihn bereit sein. Es gibt noch den Bericht von einem weiteren Ereignis, das ich immer sehr hoch einschätze. In Vers 22 heißt es, Benaja, der Sohn Jojadas, ein streitbarer Mann von großen Taten, war aus Kabzeel. Er erschlug die beiden Gotteslöwen der Moabiter. Er stieg hinab und erschlug einen Löwen in einem Brunnen, als Schnee gefallen war. Ich liebe das. Er erschlug einen Löwen. Ist Ihnen aufgefallen, wann er dies tat? Er tat es an einem Tag, an dem es geschneit hatte. Das war unserem Herrn wichtig zu berichten in den Büchern der Chronik. Ich glaube auch, dass der Herr sich an die Menschen erinnert, die bei Regen und Sonnenschein in die Kirche gehen. Im 12. Kapitel gibt es nur ein Ereignis, auf das ich Sie aufmerksam machen möchte. Einige Männer vom Stamm Gad waren während der Zeit von Davids Ablehnung zu ihm gekommen. Folgendes steht über sie in den Versen 15 bis 19 geschrieben. Diese waren von den Gaditern, Hauptleute im Heer, der geringste über 100 und der größte über 1000. Die sind es, die über den Jordan gingen im ersten Monat, als er voll war bis zu beiden Ufern und alle Täler gegen Osten und Westen abriegelte. Es kamen aber auch Männer von Benjamin und Juda zu David in die Bergfeste. David aber ging heraus zu ihnen und sprach zu ihnen, »Kommt ihr im Frieden zu mir, und um mir zu helfen, so soll mein Herz mit euch sein.« Kommt ihr aber mit List und um gegen mich zu sein, da doch kein Frevel an mir ist, so sehe der Gott unserer Väter drein und strafe es. Aber der Geist ergriff Amasai, den ersten der 30, und er sprach, Dein sind wir, David, und mit dir halten wir's, du Sohn Isais. Friede, Friede sei mit dir. Friede sei mit deinen Helfern, denn dein Gott hilft dir. Da nahm David sie an und setzte sie zu Hauptleuten über die Streifschar. 1. Chronik 12, Vers 15 bis 19. Hier geht es um eine Gruppe von Männern, die zu David kamen. Während der Überschwemmungszeit sind sie durch den Jordan geschwommen. Sie wollten gerade aufgeben, als David dort unten auf sie zukam. Er wusste nicht, ob sie Freunde oder Feinde waren, und sagte zu ihnen in etwa Folgendes: Wenn ihr mir etwas antun möchtet, dann werde ich euch vernichten. Sie sagten: O nein, David, wir sind zu dir gekommen, um an deiner Seite zu stehen. Sie wollten für David leben. Sie wollten an seiner Seite stehen und ihm dienen. Es gibt noch eine weitere Gruppe von Leuten, die sich David anschlossen, und von der wird in den Versen 20 bis 23 berichtet. Und von Manasse gingen einige zu David über, als er mit den Philistern auszog gegen Saul zum Kampf. Er aber half ihnen nicht, denn die Fürsten der Philister hielten Rat und schickten ihn weg und sprachen: Wenn er wieder zu Saul, seinem Herrn, überginge, so könnte es uns den Hals kosten. Als er nun nach Ziklag zog, fielen ihm zu von Manasse Adnach, Josabat, Jediael, Michael, Josabat, Elihu, Zeletai, Oberste über 1000 in Manasse. Und sie halfen David gegen streifende Rotten, denn sie waren alle streitbare Helden und wurden Hauptleute über das Heer. So kamen alle Tage einige zu David, ihm zu helfen, bis es ein großes Heer wurde wie ein Heer Gottes. 1. Chronik 12, Vers 20 bis 23. Mir scheint, es gibt zu viele Christen, die dem Herrn dienen wollen und meinen, sie müssten immer nur beschäftigt sein. Das Wesentliche ist jedoch: Wollen sie für Christus leben? Das ist es, was diese Männer aus Gath zu David sagten. Wir wollen auf deiner Seite stehen, David. Wir wollen uns dir ausliefern und für dich leben. Wir können bei dieser geistlichen Anwendung noch einen Schritt weitergehen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Christus sie über den Jordan gebracht. Er hat sie mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Sie aber müssen wieder in diese Welt zurückkehren, um das Leben eines Christen zu leben. Der Herr Jesus Christus betete einst mit den Worten: Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Johannes 17, Vers 15. Wir sollen hier und jetzt als Christen leben. Und ich muss sagen, die einzige Möglichkeit, die sie jemals haben werden, als Christ zu leben, ist hier auf dieser Erde. Um dies machen zu können, müssen sie sich Christus ausliefern. Der Eindruck, dass das Leben als Christ billig sei, voller Kompromisse, nicht festgelegt und heuchlerisch, ist vollkommen falsch. Sie müssen das Wasser überqueren. Es wird sie etwas kosten. Sie müssen zu dem kommen, der größer als David ist, zum Herrn Jesus Christus, und sich ihm ausliefern. Welch eine Freude ist es, in seinem Dienst zu stehen. Wir haben es im 11. und 12. Kapitel des ersten Buchs der Chronik zu tun mit der Geschichte Davids, die eine große Zahl von Helden aufweist. Am Beispiel des Lebens dieses Königs von Israel wird deutlich, wie herausfordernd das Leben mit Gott ist. Diese Tatsache wird uns auch noch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel stehen die Kapitel 13 und 14 aus dem ersten Buch der Chronik im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.